Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Freundin im Ohr. Der Podcast für deine mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit. Ich bin Annette, die Gründerin von Freundin im Ohr, psychologische Beraterin und Coach für selbstständige Frauen und deine Gastgeberin hier in diesem Podcast. In meiner Arbeit als psychologische Beraterin unterstütze ich dich als ausgebrannte selbstständige Frau dabei, da Ordnung reinzubringen, wo Klarheit fehlt, damit du dein Business und Privatleben wieder in Balance führen kannst. Heute gibt es eine weitere Interviewfolge für dich. Selbstständige Frauen und Unternehmerinnen nehmen auf meiner virtuellen Business Couch Platz und teilen ihre persönlichen Geschichten und gewähren intime Einblicke in ihre ganz persönliche Reise durch die Selbstständigkeit. Von den Höhenflügen bis zu den Tiefpunkten, wir nehmen dich mit auf eine emotionale Achterbahnfahrt, die dich inspirieren und ermutigen wird. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr selbstständige Frauen und Unternehmerinnen diesen Podcast finden und anhören können. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Talk mit der lieben Vida. Liebe Vida, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist. Und bevor wir ein bisschen über das Thema mentale Gesundheit im Allgemeinen sprechen, möchte ich gern, dass du dich ganz kurz einfach mal bei den Zuhörerinnen vorstellst, sagst, wer du bist und was du Schönes machst.
Ja, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Vida Jung, ich bin Autorin. Ich habe gerade ein Buch namens Slippery Thoughts gegen Overthinking und Selbstzweifel rausgebracht. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit den Themen des Hier und Jetzt, mit den Fragen unserer Zeit, einfach so Alltagsgeschehnisse, und habe mir dazu einige Gedanken gemacht und versucht, die zu bündeln und zu konzentrieren und auch Lösungen zu präsentieren, damit wir alle schneller aus dem Gedankenkarussell aussteigen können, weil viele Themen wurden schon durchdacht und besprochen. Und ich dachte mir einfach, warum die nicht transparent machen und mögliche Lösungsansätze raus aus dem Dilemma auch transparent machen und kommunizieren, sodass jeder was davon hat.
Richtig cool. Sehr, sehr spannend. Vielen lieben Dank. Ich durfte ja auch schon mal in dein Buch reinlesen und ein bisschen schmökern. Und eine Frage, die mich da tatsächlich so ein bisschen beschäftigt hat, ist, wie es denn überhaupt dazu kam, dass du dich überhaupt mit dem Thema Overthinking beschäftigt hast. Jetzt bist du auf der einen Seite Autorin und schreibst über das Thema, aber was war denn so der Punkt, dass du gesagt hast, hey, das möchte ich A, zu Papier bringen, B, möchte ich im Podcast auch über dieses Thema sprechen, und ja, vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
Sehr gerne. Ich bin selber Overthinker, also ich grübel wahnsinnig viel, hänge auch viel meinen eigenen Gedanken nach, zu Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht weiter wild sind, aber eben auch zu Fragen wie Konflikten, Situationen, die ich vielleicht hätte besser lösen können, Geschehnissen in der Familie, im Job, mit der besten Freundin. Also ich hinterfrage sehr viel. Ich hinterfrage auch mich sehr viel, aber auch Themen unserer Zeit. Und war es irgendwann leid, immer nur mit meinem Ehemann darüber zu reden. Der ist natürlich Ansprechpartner Nummer 1. So jeder von uns hat ja seinen kleinen Beraterkreis um sich herum. Und ich dachte aber, na ja, jetzt habe ich mit ihm darüber geredet oder mit meiner besten Freundin. Aber es wird ja anderen Menschen auch so gehen wie mir, ne? Es gibt ja Personen, die hängen gar nicht ihren Gedanken nach. Die denken sich oder denken es eben nicht. Ach, schwamm drüber, wird schon alles irgendwie gut gehen oder das war jetzt nicht so wild, abgehakt und weiter im Text. Und dann gibt es eben Personen, die denken sehr viel darüber nach, gehen auch in Richtung Selbstzweifel und hängen viel ihren Gedanken nach. Und das sind diejenigen, die ich versuche zu erreichen, indem ich diese Themen, die mich jetzt beschäftigt haben, aber auch eben bestimmt viele andere, niedergeschrieben habe. Also es war teilweise auch einfach für mich selbst, dass ich gewisse Themen einfach selber einmal durchdenken wollte, und damit ich es nicht vergesse, habe ich es aufgeschrieben.
Super cool. Also muss ich sagen, sprichst du mich ja auch voll mit an. Ich bin auf jeden Fall auch eine Overthinkerin. Ja, irgendwie so.
Overthinking person, ja.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich zerdenke tatsächlich auch sehr viel. Jetzt nicht nur business-wise, sondern natürlich auch im Privatleben. Und da entstehen ja so viele Fragen im Kopf, die man natürlich ja auch sich selbst am Ende gar nicht so wirklich beantworten kann. Und deswegen ist es für mich persönlich immer so, wie soll ich sagen, schwierig, diese Dinge mit mir herumzutragen und die auch mit mir immer wieder auszumachen. Klar, aufschreiben ist das eine, aber was kannst du denn den anderen vielleicht mitgeben, die jetzt viel denken, die viel in diesem Prozess sind, was sie, ja, ich sag mal, als Erste-Hilfe-Lösung vielleicht nutzen könnten für sich selbst, um vielleicht den Gedankenprozess ein Stück weit zu stoppen?
Also als Erste-Hilfe-Maßnahme tatsächlich hilft es manchmal, sich zu fragen, um was geht es jetzt eigentlich gerade? Also oft hat man ja ein Bauchgefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Man fühlt sich irgendwie morgens schon unwohl und kommt dann irgendwann darauf, ach ja, das Thema liegt mir immer noch in der Magengrube. Manchmal weiß man es aber nicht so genau und kann es nicht so richtig benennen. Und das, finde ich, ist immer ein erster guter Schritt, indem man kurz überlegt, was ist jetzt eigentlich gerade mit meiner Stimmung? Warum geht es mir so, wie es mir geht? Oder warum denke ich so viel darüber nach? Ach ja, es war das und das. Und oft ist es schon der erhellende Moment. Ein Schritt weiter ist es dann tatsächlich für mich eine gute Lösung, 2, 3 Stichworte dazu zu notieren. Im Handy, in irgendeiner Notiz-App oder vielleicht wirklich in einem Journal, in einem kleinen Tagebuch. Das muss jetzt gar nichts Wildes sein. Man muss ja nicht 50 Seiten schreiben. Aber dass man irgendwie so 2, 3 Sätze notiert, Konflikt mit der Arbeitskollegin, es ging um das und das, wie will ich damit umgehen, mögliche Lösung wäre. So ein 3-Punkte-Plan, so ein bisschen. Und oft hilft mir das persönlich dann schon, das Thema ruhen zu lassen, sacken zu lassen. Und es sind ja auch, wenn wir ganz ehrlich sind, oft Themen, die eigentlich schon passé sind. Ja. Und zu denen es gar keinen Handlungsbedarf mehr gibt, außer dass wir sie mit uns herumschleppen und weiter darüber nachdenken.
Genau. Und wir die ja in unseren Gedanken größer machen, als sie letztendlich sind. Na, also ich finde, das, was du auch gerade gesagt hast, das erlebe ich auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dieses überhaupt regelmäßige bei sich einchecken und mal sagen, okay, habe ich diese Gedanken vielleicht heute, weil ich einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder generell einfach schlechte Laune habe oder ist irgendetwas passiert, was mich in irgendeiner Form hat zweifeln lassen oder ähnliches. Also ich finde da generell ein Stück weit immer mal wieder so bei sich einzuchecken und zu überprüfen, hey, wo kommt denn dieser Gedanke jetzt eigentlich her? Ne? Also ich finde so dieses typische, was man ja auch in der Selbstständigkeit ganz oft hat, ich weiß nicht, ob es dir vielleicht in dem Prozess des Buchschreibens auch so ging, aber diese Selbstzweifel eben, ist das, was man tut, eigentlich gut genug? Ne? Erreicht man die richtigen Menschen damit? Und ich erlebe das auch immer wieder in meinen Coachings, dass das auch ein ganz, ganz großes Thema ist, dass wir Frauen vor allen Dingen auch uns gerne hinterfragen, ob wir mit dem, was wir sind und tun, eigentlich gut genug sind. Ging es dir vielleicht in deinem Prozess auch so?
Total. Also bei jedem Buch ist es immer wieder die Frage, wird es den Lesern gefallen? Schreibe ich das gut genug? Könnte ich es noch besser formulieren? Habe ich jetzt das perfekte Cover gewählt? Oder hätte es nicht ein anderes sein können? Also wie gesagt, es gibt Menschen, die denken überhaupt nicht mehr darüber nach, wenn sie Entscheidungen getroffen haben. Von denen würde ich mir gerne noch ganz viele Scheiben abschneiden wollen. Weil ich gehöre nun mal leider einfach zu denen. Und ich arbeite daran und versuche das auch leichter zu nehmen, weil ich auch möchte, dass es mir mit diesen Themen leichter geht, das nicht so an mich heranzulassen. Trotzdem tauchen die Fragen immer wieder auf. Ich bin mittlerweile jetzt vielleicht auch, nachdem ich das Buch geschrieben habe, so weit, dass ich es erkenne. Dass ich erkenne, okay, so pass auf, was du denkst. Du befindest dich jetzt gerade wieder in so einem Gedankenkreisel. Nimm mal dein eigenes Buch zur Hand und guck mal rein, was du Schlaues geschrieben hast, um da jetzt schneller auszusteigen. Es kostet einfach wahnsinnig viel Kraft.
Ja.
Und das muss nicht sein. Man kann natürlich auch dahergehen und sagen, ja, lass mich doch. dann bin ich halt ein overthinking person, ist halt so, gehört zu mir, ist meine Persönlichkeit. Die Person, mit denen ich gesprochen habe, die dazu tendieren, denen geht's nicht so gut damit. Und dann ist ja einfach die Frage, was können wir machen, um es zu optimieren, um es ein bisschen leichter zu nehmen, weil es einfach ja auch nirgendwo hinführt, über Sachen nachzudenken, die gar keinen Handlungsbedarf haben.
Ja, also definitiv sehe ich auch so. Ich glaube nicht, dass Menschen, die sagen, dass die viel denken, sag ich mal, viele Dinge zu zerdenken, dass die tatsächlich happy und zufrieden sind, weil es ist einfach mega belastend und es zieht einem extrem viel Energie. Und ich finde, was um diesen Gedankenprozess ein Stück weit auch zu unterbrechen, was mir persönlich immer ganz gut geholfen hat, ist so dieses imaginäre Stoppschild mir vorzustellen und mir das auch mal laut so vorzusagen, okay, jetzt sind die Gedanken wieder so wild, komm mal wieder in die Realität zurück, ne, und check mal wieder ein, ist das wirklich so? Gibt's dafür Beweise? Ist es tatsächlich, dass ich gerade diejenige bin, die im Gedankenkarussell versinkt, oder gibt's halt wirklich, deswegen Social Proof, ne, dafür, dass ich gerade an mir zweifle. Und ich glaube, in so einem Prozess, wo du ja gerade auch drin gesteckt hast, wo es um das Buchschreiben geht, kannst du ja vorab auch nur vermuten, was ist das Richtige, ne? Also ich weiß ja nicht, wie du konkret auf das Thema gekommen bist, dieses Buch, also dein Buch genau zum Thema Overthinking zu schreiben. Hast du da vorher Recherche betrieben oder wie können wir uns das vorstellen? Weil ich tatsächlich diesen Prozess einer Buchentstehung noch nicht selbst durchlaufen bin.
Ja, also witzigerweise konnte ich das am Anfang gar nicht so benennen mit diesem Begriff Overthinking. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trendbegriff gerade.
Ja.
Ich habe tatsächlich angefangen, mich mit Themen, die mich einfach beschäftigt haben. Warum zerbricht Neid so oft Freundschaften, Erwartungshaltungen in der Familie, Stichwort Weihnachten, Geburtstage, Geschenke, so Banalitäten, aber sie betreffen uns ja alle. Personen, die ständig den Job wechseln, weil sie unzufrieden sind, oder den Partner. Und das waren einfach so Geschichten und Fragen, die mir begegnet sind, schon 2019, wo ich immer dachte, bin ich jetzt die Einzige, die sich darüber Gedanken macht, oder geht's nicht anderen so? Und dann habe ich erstmal angefangen, einen Blog zu schreiben zu diesen Rubriken, ganz gemischte Themen. Also auch wirklich, wie können wir mit Kriegen und Krisen umgehen? Dann kam Corona, ich habe versucht, irgendwie damit umzugehen. Wie kann ich damit so umgehen? Kann ich das vielleicht auch anders sehen? Also ich bin von Hause aus Juristin und bei mir in der juristischen Ausbildung ist es so, da bei allen Juristen, wir versuchen immer, die Themen von allen Seiten zu beleuchten, um mögliche Positionen später im Berufsleben einnehmen zu können, unterschiedliche Positionen in einem juristischen Prozess. Und dieses, kann man das so sehen oder nicht auch anders, war damals, als ich mit dem Thema angefangen habe, so mein Leitfaden. Und irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass dieses Thema Overthinking und schneller aus diesen Themen aussteigen, wenn man das einmal durchdacht hat in Form von, ich sehe das jetzt gerade so oder ich empfinde das gerade so, kann man das vielleicht auch anders sehen? Dass das mir auch geholfen hat, mit den Themen einfach strukturiert abzuschließen. Also nehmen wir den Klassiker, irgendwie Stress an Weihnachten oder Erwartungshaltungen in der Familie. Es gab eine ganz typische Situation und ich saß da ein paar Tage später und dachte so, okay, ich habe das so gesehen, aber hätte man das vielleicht nicht auch anders sehen können? Und habe angefangen, das aufzuschreiben.
Ja.
Und so ist es entstanden, so ist der Blog auch entstanden. Und das in Buchform zu bringen, liegt tatsächlich daran, dass ich schon vor einigen Jahren Bücher publiziert habe. Das ist jetzt mein erstes Projekt im Selbstverlag. Und ich habe die Hinweise bekommen, dass nicht jeder gerne sich durch einen Blog durchscrollt, einfach weil wir in unserer Freizeit vielleicht auch mal nicht am Bildschirm hängen wollen. Und da wurde der Wunsch an mich herangetragen, das in Buchform zu bringen.
Ja.
Und da das, da das nicht mein erstes Rodeo auf dem Buchmarkt ist, habe ich gesagt, ja, okay, ich weiß ja ein bisschen, wie der Hase läuft, mache ich.
Super spannend, also finde ich mega gut. Und bei dem Thema Blog lesen, das ist tatsächlich was, wo ich auch sage, ja, da nehme ich lieber ein Buch in die Hand. Aber da ist jeder anders. Von daher mega spannend, auch die Seite mal mitzubekommen. Und ich fand es auch richtig gut, dass du das gerade noch mal gesagt hast, das Thema des Perspektivwechsels. Das ist zum Beispiel was ich vor vielen, vielen Jahren in meiner Therapie gelernt habe und aber auch etwas, was immer noch mein Begleiter ist, wenn ich meinen Kunden ein Coaching halte, dass wir halt lernen müssen, ich glaube, das ist so ein ganzheitliches Thema von uns allen, in bestimmten Situationen mal, ich nenne es liebevoll, die Vogelperspektive einzunehmen und da auch mal zu sagen, hey, okay, in dieser Situation, in der ich jetzt gerade feststecke, in meinen Gedanken, inwiefern ist das jetzt gerade hilfreich? Und ich finde, dieser Perspektivwechsel, dann nochmal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt in diesen negativen Gedanken drinstecke und diese schlechten Emotionen und Gefühle da in mir hochkommen, inwieweit ist das jetzt wirklich hilfreich? Und warum versuche ich nicht, das Ganze mal ein Stück weit zu drehen und mal zu sagen, hey, nee, ich beleuchte jetzt diese Situation mal in die positive Richtung, positive Gedanken mal aufploppen zu lassen, um dann halt auch die Dinge auch entsprechend auch so positiv zu fühlen. Und ich finde, dieser Perspektivwechsel ist einfach auch so krass und so gut und kann einem so extrem helfen, seine Herausforderungen ein Stück weit aufzulösen, beziehungsweise diese Gedanken überhaupt aufzulösen. Aber es ist halt ein Prozess, der ja nicht von heute auf morgen geht. Was ich auch mega cool finde, deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du das vorhin so angeteasert hast. Ich wusste es ja schon, dass du ja nebenbei, beziehungsweise ja eigentlich hauptberuflich Juristin bist und nebenbei Autorin. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, beides unter einen Hut zu kriegen und dann eben noch, also so ein Buch zu schreiben, selbst auch zu vermarkten? Also ich bin da manchmal schon mit meiner eigenen Selbstständigkeit komplett überfordert. Und jetzt bist du jemand, die sagt, hey, ich bin Juristin, ich schreibe noch ein Buch, hast auch ein Privatleben. Wie machst du das denn? Genau, dass es dir da gut geht.
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich wahnsinnig viel am Wochenende mache. Also in der Zeit, wo andere vielleicht mit ihrem Hund einen ausgedehnten Spaziergang machen oder einem sportlichen Hobby nachgehen oder mit ihren Kindern unterwegs sind, ist es Teil meiner Selbstverwirklichung und meines Privatlebens, dass ich tatsächlich, wenn Buchprojekte anstehen oder intensivere Schreibprojekte, dass ich mir den Sonntag komplett blocke und von, ich sag jetzt mal, 11 bis 19 Uhr am PC sitze. Das kann natürlich, das Gute an Buchprojekten ist, dass ich die gut steuern kann. Also ich kann genau sagen, das Manuskript muss fertig sein bis dann und dann, dann geht's ins Lektorat, dann geht's ins Korrektorat, dann kriege ich es nochmal zurück. Also ich kenne die Phasen und ich kann natürlich auch immer zwischendurch sagen, ich nehme jetzt nichts Neues an oder ich mache jetzt gerade kein neues Projekt, ich brauche erstmal 6 Monate ohne. Einfach wieder nochmal recovern und ohne neue To-Dos. Das lässt sich natürlich jetzt in dem Fall wunderbar steuern. Gar keine Frage, weil ich es, wie gesagt, nicht hauptberuflich mache. Nichtsdestotrotz ist das Teil meiner Freizeit und andere würden das vielleicht als Arbeit empfinden. Für mich ist das ja aber keine Arbeit. Für mich ist das meine Selbstverwirklichung, als Autorin tätig sein zu dürfen und Buchprojekte zu haben. Das ist für mich tatsächlich, auch wenn es natürlich aufreibend ist, gar keine Frage. Also der Schreibprozess, wo ich mit mir alleine bin, das ist für mich Freizeit. Das ist Relaxen, da kann ich meinen Gedankenwelten hinterherhängen, wie andere, weiß ich nicht, die Tennisstunden nehmen oder segeln gehen. Und insofern ist es trotzdem organisatorisch gut zu durchdenken. Es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich einfach dann abends nochmal eine späte Schicht einlege. Aber das sind so Peakzeiten. Da weiß ich auch, die sind nach 8 Wochen wieder vorbei.
Okay, verstehe. Weil letztendlich war das jetzt so ein Gedanke von meiner Seite auch. Wenn du sagst, du bist im Schreibprozess und du siehst das jetzt nicht als deine Arbeit an, sondern als etwas, was du ja auch für dich machst. Nichtsdestotrotz kenne ich es zumindest von mir so, dass klar, ne, ich bin in dem Business hauptberuflich selbstständig, aber meine Leidenschaft kann mir eben auch schnell zum Verhängnis werden. Das, was ich super gerne mache, was mich antreibt. Warst du auch schon mal so an dem Punkt, wo du gedacht hast, es mit dem Schreiben, zwar gut und schön, aber eigentlich schmeiße ich alles hin und habe keinen Bock mehr und es wird doch kein Buch geben?
Ja, so ungefähr täglich. Also,
okay. Ja, sehr gut.
Also diese Phasen gibt es auch. Ich habe das natürlich jetzt gerade so erzählt, wie es auch immer in der Rückschau ist. Also manchmal ist es ja so, das Buch ist jetzt draußen und jetzt fühlt es sich schon wieder ganz anders an als während des Schreibprozesses, ne? Also die Psyche ist ja auch ein bisschen tricky. Wir idealisieren ja dann auch manchmal Phasen, die echt hart waren, um sie schön abzuspeichern. Ich weiß, dass es harte Phasen gibt und ich weiß, dass es Phasen gibt, wo ich am PC sitze und mir so denke, was glaube ich eigentlich von mir, wer ich bin? Es gibt so viele grandiose Autorinnen da draußen, die auf den Bestsellerlisten hängen und ich sitze jetzt hier und verbrate meinen Sonntag, um auch ein Buch zu schreiben. Ja, warum mache ich das überhaupt? Ich weiß nicht mal, ob irgendjemand dieses Buch kaufen wird und ich mache es trotzdem. Ich stoße immer wieder an meine Grenzen, immer wieder. Und ich rappel mich dann auf, weil ich, und das ist tatsächlich bei mir so ein ganz großer persönlicher Antrieb, ich lasse diese Gedanken nicht überhand gewinnen, weil ich ganz stark glaube, wenn ich irgendwann mal mein Leben hier rückblickend betrachte, mit 70, 80, je nachdem, wie alt ich werden darf, ich glaube, ich würde es unfassbar bereuen, wenn ich nicht die Arschbacken zusammengekniffen hätte. Und diesen Vorwurf will ich mir niemals machen müssen. Niemals. Und das ist bei mir immer größer als die Phasen des Schmerzes oder der Selbstzweifel. Und so versuche ich mich dann auch aus den schwierigen Tagen rauszuziehen. Aber die gibt es. Definitiv. Ja. Also die sind da.
Ich glaube, das ist ja auch normal, dass es die gibt, ne? Also ich glaube, die haben wir ja alle. Aber würdest du sagen, du siehst das auch in dem Moment? Also ich bin jetzt dafür da, um dich in die schlechten Momente zu erinnern. Verstehe das nicht falsch. Aber gerne. In dem Moment ist das natürlich auch super hilfreich für alle anderen auch da draußen. Wenn du halt in diesem Prozess bist und denkst, ich würde das gerne alles hinschmeißen, hilft es dir da wirklich, an dieses große Ganze zu denken, dass du dir vorstellst, du bist 70, 80 Jahre alt und denkst, oh Gott, wenn ich das nicht gemacht hätte? Oder was hilft dir in so Momenten gar nicht in diesen Zweifeln zu versinken? Was tust du da für dich und was kannst du vielleicht auch den anderen mitgeben?
Ich weiß, dass es sich so banal anhört und es ist ein Spruch, den man immer wieder zu diesem Thema sieht und liest, sei es in irgendwelchen Instagram-Postings, aber tatsächlich ist einfach weitermachen. Ein Spruch, der so simpel und so banal klingt und manchmal denkt man, ja, hoffentlich kommt sie mir jetzt nicht damit, man soll immer einfach nach vorne gucken und immer einfach weitergehen. Aber tatsächlich habe ich festgestellt, dass aus diesem einen Fuß vor den anderen setzen und die Selbstzweifel sind da, die werden auch am Wegesrand bestehen bleiben. Wenn wir den Weg aber trotzdem weitergehen, einen Fuß vor den anderen setzen, dann rücken wir unserem Ziel automatisch ein Stück näher. Und deswegen ist dieses Banale, mach einfach weiter. Lass nicht deine Selbstzweifel dich in Ketten legen, das, was tatsächlich eine treibende Kraft sein kann. Und wie gesagt, die Selbstzweifel und die Selbstkritik, die werden immer am Wegesrand, während wir unseren Weg gehen, da sein und bestehen bleiben. Manchmal sind die ja auch ganz gut, weil sie uns anheizen, das Projekt doch noch ein bisschen geiler zu machen, als es vielleicht jetzt gerade ist. Oder wir kommen dann doch noch mal auf eine zündende Idee oder sagen, nee, das gefällt mir wirklich so nicht. Ich will da noch mal das anders haben. Also das ist ja auch nicht immer per se was Schlechtes, aber ich verstehe, was du meinst. Dieses Abtauchen erfordert sehr, sehr viel Kraft und sehr, sehr viel Mut. Manchmal gelingt es besser, kommt ja auch immer auf die Lebensumstände und auf die Phase an, wo man gerade steckt im Leben. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ein Projekt nicht abzubrechen, ist, glaube ich, wirklich da an der Stelle ganz, ganz wichtig. Einfach weitergehen, einfach weitermachen.
Finde ich auch. Also ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, den du genannt hast. Ich vergleiche das immer mal gerne auch, also dein Spruch halt, den du auch gerade genannt hast. Zum einen auch so das Thema, ne, Mount Everest besteigen. Ne? Den Mount Everest besteigst du auch nicht an einem Tag. Wenn du ein großes Ziel hast, wo du halt gerne hin möchtest, dann solltest du halt die kleinen Schritte gehen, ne, also die kleinen Steps machen und zwischendrin auch mal diese kleinen Etappen und kleinen Erfolge einfach auch feiern. In deinem Moment waren es vielleicht das eine fertige Kapitel oder die eine Seite, die erste Seite, die ersten Worte. Ne? Also ich finde es immer super wichtig, in so einem Prozess, wo man sagt, hey, ich habe dieses Ziel, da möchte ich hin, das will ich erreichen, da vielleicht auch nicht immer zu groß zu denken, weil ich das Gefühl habe, da kommen erst recht Selbstzweifel, sondern dieses große Ziel in kleine Etappenziele zu unterteilen. Weil da bin ich der Meinung, bleibt man auch wirklich dran und ist motiviert und kann halt wirklich für sich, ich sag mal, auch gut sorgen, weil man sagt, okay, super, jetzt habe ich Punkt 1 erreicht, ne? Und man selbst ist dann auch nicht mehr ganz so hart zu sich selbst, finde ich, dass das auf jeden Fall auch gut mithelfen kann.
Definitiv, es schafft natürlich auch eine Struktur, wenn man weiß, mein Projekt, egal um was es geht, lässt sich einteilen, lässt sich unterteilen in bestimmte Abschnitte und ich darf auch mal nach einem Abschnitt Pause machen, wenn ich jemand bin und das von mir weiß, dass es für mich wichtig ist, auch irgendwie mal 2 Wochen durchzuschnaufen, dann tue ich natürlich gut daran, das so gleich mit einzuplanen, wenn es machbar ist. Und das ist bei mir definitiv auch so, dass ich froh bin, dann das Projekt auch irgendwann ins Lektorat abgeben zu dürfen, mal 3 Wochen meine Ruhe zu haben, dann nicht reingucken zu müssen. Und dann kriege ich es aber irgendwann zurück und freue mich dann auch wieder darauf, die Korrekturen einzufliegen. Und man hat ja dann auch irgendwann so einen Bild im Kopf, wie es werden kann. Ne? Also am Anfang stehen wir alle wahrscheinlich so davor und haben eine Idee und die hat aber noch keine Form, die hat noch keinen Raum. Wir haben vielleicht noch kein Logo, noch keine Geschäftsräume, keine Visitenkarten. Man hat nur so eine Vision. Und die Phase durchzuhalten, bis es physisch wird, das ist viel Arbeit und es ist eine mentale Sache. Da tut man wirklich gut dran, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen. Das ist jetzt mentale Höchstleistung, durchzuziehen und nicht die Zweifel Oberhand gewinnen zu lassen und das Projekt einfach atmen zu lassen. Es wird alles gut werden.
Ja, zum einen das und zum anderen finde ich es auch ganz wichtig, sich immer wieder mit seinem Warum zu verbinden. Warum mache ich das, was ich eigentlich mache? Also ich glaube, wenn ich jetzt persönlich nicht mal regelmäßig daran denke, okay, was ist eigentlich meine Vision? Warum bin ich denn überhaupt für mich losgegangen, für mein Thema mentale Gesundheit in der Selbstständigkeit? Wenn ich da nicht immer wieder mich daran erinnern würde, ich glaube, dann hätte ich auch schon längst alles Mögliche hingeschmissen und hätte gesagt, wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine. Ich habe keine Lust mehr. Sondern ich finde, dieser innerliche Antrieb zu sagen, hey, deswegen mache ich das, was ich tue, deswegen gehe ich dafür los, macht vieles ein Stückchen einfacher. Ich finde, man sollte trotzdem sich auch hinterfragen, inwieweit zum Beispiel Projekt XY genau das Richtige für einen ist. Ne? Ich glaube, nicht jeder möchte ein Buch schreiben oder nicht jeder möchte, keine Ahnung, einen Online-Kurs machen oder irgendetwas anderes auf den Markt bringen. Letztendlich muss man sich schon noch immer ein bisschen abwägen, ob dieser Wunsch, diese Vision oder dieser Traum ein Stück weit auch realistisch ist, weil sonst hängt man einfach so in den Seilen und kommt gar nicht voran. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein großer Traum und Wunsch, und dafür versuche ich jeden Tag zu kämpfen, tatsächlich ist, mal irgendwann eine eigene Coaching-Praxis zu haben. Ich weiß aber, dass dieser Weg dahin noch ein sehr, sehr langer ist, weil man sich ja erstmal so ein Geschäft auch leisten muss. Das ist ja schon mal ein ganz anderes Thema. Aber ich weiß das für mich und das ist für mich fein, weil ich finde, wenn man jetzt sagen würde, ich will jetzt unbedingt diesen Laden, komme was wolle, dann funktioniert es im Endeffekt vielleicht auch nicht, weil man es zu sehr will und sich daran auch vielleicht kaputt macht oder auch daran scheitert. Oder wenn es Frauen gibt, die sagen, ich will unbedingt eine Selbstständigkeit, das muss klappen, aber vielleicht ist zum Beispiel die Selbstständigkeit gar nicht das Richtige, sondern man sagt, ne, so wie du das vielleicht auch machst, okay, ich bin ein Hauptjob, der macht mich happy, da bin ich zufrieden, habe ich meine Sicherheit und nebendran habe ich noch etwas, was mich erfüllt und kann das auch weitergeben. Magst du vielleicht dein Warum mit uns teilen, was dich dazu bewegt hat, überhaupt Bücher zu schreiben?
Witzigerweise ist es tatsächlich, wie vielleicht bei denjenigen, die schauspielerisch unterwegs sind oder musikalisch, etwas, worüber ich nie nachgedacht habe. Also ich habe tatsächlich schon als Kind Geschichten geschrieben, sei es, wenn ich von einer Klassenfahrt wiedergekommen bin in der 6. Klasse, dass ich dann irgendwie für meine beste Freundin so eine 10-seitige Geschichte aufgeschrieben habe. Mein Vater hat uns früher vorm Einschlafen auch Geschichten erzählt. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in mir verankert tatsächlich, dieses Geschichten schreiben, Geschichten erzählen, Welten kreieren im Kopf. Und bei mir ist es so, ich kann das, glaube ich, gar nicht rational herleiten. Ich möchte, dass diese Geschichten gelesen und gehört werden. Warum das so ist, ist wahrscheinlich ein Ego-Ding. Keine Ahnung, würde ich jetzt mal so vermuten. Ich denke halt immer, das sind Themen, die auch andere interessieren. Und wenn ich da Inspiration liefern kann oder ein Aha-Moment oder du liegst mit einem meiner Romane am Strand und hast irgendwie eine gute Zeit und verbindest es damit. Ich versetze mich da immer so ein bisschen in die Emotion rein, so wie ich auch selber gerne lese. Ich lese einfach selber wahnsinnig gerne. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als ein Buch wegzulegen, bei dem ich sage, oh Gott, war das schön. Ich habe es geliebt, ich würde es gerne nochmal lesen von vorne, ohne es zu kennen. Und das ist für mich so ein schönes Gefühl, kombiniert natürlich damit, dass ich dann auch selber gerne schreibe. Das ist nicht bei jedem so. Dachte ich, ich verbinde diese beiden Eigenschaften oder Vorlieben. Und dann war es tatsächlich so, dass im Laufe meiner Anfang 20er Geschichten in meinem Kopf waren, wo ich dachte, die müssen jetzt raus. Die brauchen jetzt ein Publikum. So. Und so ist es gekommen und es ist auch immer so geblieben. Ich hatte dann tatsächlich auch eine 10-jährige Schreibpause, wo ich mir keine weiteren Buchprojekte reingelegt habe oder angenommen habe, weil ich es nicht gefühlt habe. Da waren andere Themen in meinem Leben, die wichtiger waren, mein Hauptjob, familiäre Themen, die viel Kraft beansprucht haben. Und da habe ich es nicht gefühlt, mich darauf konzentrieren zu können, die beste Leistung als Autorin abliefern zu können, die ich selber von mir abliefern möchte. Und einfach nur was runterschreiben und damit die Leser vielleicht auch unglücklich machen, das war nicht meins. Und es hat 10 Jahre gebraucht, bis ich dann jetzt gesagt habe, okay, nee, jetzt bin ich wieder ready, ich bin wieder da. Ja, und so stehen wir heute hier.
Finde ich toll. Also Hut ab davor, ne, dass man da auch sagt. Und ich finde, das hat viel mit persönlicher Weiterentwicklung und Wachstum auch zu tun, wenn man auch mal zu einer Sache Nein sagt und das einfach mal wachsen lässt und guckt, wie es sich anfühlt, ob das, was man gerade tut, wirklich jetzt für den Moment richtig ist, auch wenn du ja das Schreiben liebst, ne, obwohl du das schon seit Kindheitstagen im Endeffekt machst, hast du das trotzdem abgewogen. Ist das vielleicht auch der Grund, warum du jetzt nicht als Autorin voll selbstständig bist, sondern deinen Hauptjob noch hast? Oder siehst du da einen anderen Grund drin?
Ich glaube, das ist ein bisschen so wie bei Leuten, die privat super gerne und sehr, sehr gut kochen. Bei denen man sagt, du kochst so gut oder du bäckst so gut, du brauchst unbedingt ein eigenes Kochbuch oder du musst das hauptberuflich machen. Mach doch ein Café auf oder irgendwie ein Lunchlokal oder so. Und die sagen dann, ich weiß nicht, ob mich das noch so befreien und befriedigen würde, wenn ich es beruflich machen, also hauptberuflich machen würde. Mhm. Und das ist tatsächlich bei mir auch so. Es ist kein Geheimnis, dass unter uns Autorinnen nur extrem wenig Menschen von ihren Büchern leben können. Also da müssen noch andere Dinge passieren, bis man das Glück hat, und das hat tatsächlich auch ein bisschen was mit Glück zu tun, um sagen zu können, ich bin hauptberufliche Autorin, ich verdiene damit mein Geld. Und zwar nicht nur für 10 Jahre, sondern ja auch dann langfristig gedacht. Ja. Bis wann? Bis ich in Rente gehe, bis mir langweilig wird. Ne? Also da hängt ja wahnsinnig viel dran. Und das ist tatsächlich etwas, das hätte mich emotional so geknebelt. Und ich bin ein Mensch, ich lebe gerne in Sicherheit. Also ich brauche so ein sicheres Gefilde um mich herum, um mich dann auch guten Gewissens und befreit dem Thema meiner Selbstverwirklichung oder meinem Hobby widmen zu können. Und wenn ich diesen Sicherheitshafen nicht hätte, ich glaube, das würde mich schon sehr belasten, mit den Büchern wirklich meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen. Das wäre eine harte Nummer und ich weiß nicht, ob das realistisch wäre in meinem Fall.
Finde ich, hast du gerade was angesprochen, was ich persönlich sehr nachvollziehen kann oder sehr fühle. Weil bei mir war es tatsächlich so, zu mir wurde auch immer gesagt, mach das doch hauptberuflich. Ne? Helfe Menschen, coache Menschen, mach das hauptberuflich. Und ich habe ja auch immer gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mache das nebendran, mir macht das Spaß, mir bereitet das Freude. Ich meine, jetzt bin ich seit knapp 3 Jahren selbstständig und es gibt Tage, wo man sich die Frage stellt, okay, war das damals die richtige Entscheidung? Weil das, was du gerade sagst, ist tatsächlich das, was einen in der Selbstständigkeit auch immer mal wieder beschäftigt oder auch umhaut, weil man nämlich ganz oft Dinge macht, die eigentlich nichts mit dem Job zu tun haben, den man eigentlich gerne machen möchte. Na, und ich meine, du kennst es jetzt aus deinen Autorinnen-Dasein wahrscheinlich auch. Man möchte auf Social Media aktiv sein, man möchte dies machen, man möchte das machen, man möchte die Leute erreichen. Aber letztendlich hat es nichts mit dem Eigentlichen zu tun, was man gerne macht. Und das ist halt etwas, was das Ganze, finde ich, gefährlich macht und wo ich heute tatsächlich nicht mehr sagen kann, okay, war das alles gut und richtig so? Wo ich persönlich für mich dann auch die Frage stelle, okay, kann ich mit dem, was ich aktuell tue, auch wirklich selbstständig bleiben? Kann ich da selbstständig sein, weil ich auch ein sicherheitsorientierter Mensch bin? Und deswegen finde ich das immer super spannend, sich mit anderen dann auch auszutauschen, die dann halt auch bewusst sagen, nein, ich mache mich damit halt nicht selbstständig, sondern es bleibt mein Herzensthema und ich schaffe es nebendran, das Ganze mitzumachen. Und ich glaube, dieses Struggle hat jede Selbstständige in irgendeiner Form und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss für mich inzwischen auch sagen, das ist okay, dass ich das fühle und dass ich diese Gedanken habe. Und inzwischen bin ich auch so, okay, ich habe mir Zeitpunkt XY gesetzt. Und wenn das nicht funktionieren sollte, so wie ich mir das vorstelle, dann kann ich das Kapitel schließen, aber aus einem guten Gefühl heraus schließen und bleib dann eben doch dabei, das Ganze, ich sag mal, als Hobby zu machen oder etwas, was mir halt einfach Freude bereitet. Weil ich finde das, was du vorhin auch gesagt hast, ne, man muss auch manchmal der Realität ins Auge schauen und schauen, okay, kann ich davon meinen Lebensunterhalt bestreiten oder kann ich es eben nicht? Und nur weil andere das vielleicht können, heißt ja nicht, dass man das selber genauso kann. Und das hat auch ein Stück weit, so wie du eben auch meintest, mit Glück zu tun. Da kann man noch so viele Strategien haben, ne? Ich meine, vielleicht ist es bei dir ähnlich, was den Verkauf deines Buches betrifft, dass man sagt, man geht dahin, man macht das, man publiziert es dort, man macht dafür Werbung. Aber man weiß auch gerade nicht, ob der Zeitpunkt eben der richtige ist. Ne? Sind die Leute bereit, dafür Geld zu investieren oder nicht? Also das sind ja so viele Themen und deswegen finde ich das ganz toll, dass du das so ehrlich und offen auch hier so kommuniziert hast.
Ja, es ist natürlich auch typenabhängig. Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, da ehrlich zu sich zu sein, wenn man diesen Traum hat, selbstständig zu sein, egal ob haupt- oder nebenberuflich. Hilft es durchaus, sich selbst zu hinterfragen und erstmal einzuchecken, bin ich der Typ, der seelisch damit klarkommt, wenn es mal nicht läuft, wenn ich Selbstzweifel bekomme, wenn mir behördliche Steine in den Weg gelegt werden oder irgendwelche Krisen im Weltgeschehen, bin ich der Typ, der damit seelisch fein ist und gut damit umgehen kann? Oder bin ich eher ein Typ, für den die Welt zusammenbricht, wenn irgendwas nicht so gut läuft wie geplant? Und das soll einen nicht davon abhalten, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube aber, dass es gerade für das Thema hauptberuflich selbstständig oder nebenberuflich selbstständig durchaus ein Gedanken wert sein kann, da ehrlich zu sich zu sein und zu fragen, wie sicherheitsbedürftig bin ich? Belastet es mich seelisch, wenn ich nicht weiß, wie ich in 3 Monaten meine Rechnungen bezahle? Was habe ich für einen Background? Habe ich jemanden an meiner Seite, der dann da ist? Familie, weiß der Geier. Und das ist ja bei jedem von uns unterschiedlich. Ja. Und eine Einzelfallbetrachtung. Und so unterschiedlich wie es ist, können auch die Antworten unterschiedlich ausfallen. Ich bin immer dafür zu sagen, das ist ein Traum und den will ich realisieren. Aber das Wie. Wie mache ich es? So, dass es mir auch dabei gut geht. Klar, wir werden immer alle durch einen Tal der Tränen gehen. Immer. Egal, ob hauptberuflich oder nebenberuflich. Diese Phasen wird es geben. Vor denen können wir uns nicht im Vorhinein schützen. Aber wir können zumindest kurz einchecken und sagen, ich weiß, dass ich für das und das nicht gemacht bin. Und ich würde mir selber einen Bärendienst erweisen und meiner Psyche und meiner mentalen Gesundheit, wenn ich jetzt auf die Idee komme, hier Haus und Hof zu verkaufen oder mich zu verschulden. Ich schlafe die nächsten 6 Monate nicht. Mhm. Ja, also, und diese Ehrlichkeit zu sich selber ist, glaube ich, ein guter Weg, um auch gesund in eine Selbstständigkeit zu gehen. Und man kann sich ja auch vorantasten. Ne? Also so wie du selber gesagt hast, vielleicht ist der Sprung irgendwann da, dass man sagen kann, ey, es ist genau so, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Ich bin jetzt hier vielleicht 1, 2 Umwege gegangen, musste nebenbei noch einen anderen Job machen. Aber letztendlich kann ich hier und heute jetzt sagen, ich traue mich, ich probiere es, ich mache mich jetzt selbstständig. Aber so wie du auch gesagt hast, kann man auch irgendwann sagen, den Testballon habe ich jetzt steigen lassen. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr zu mir, meiner psychischen Gesundheit oder meinem Lebensstil passt. Ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück. Aber den Test habe ich unternommen und das ist ja auch wahnsinnig viel wert. Ne? Damit wir das nicht so mit uns rumtragen, was wäre, wenn und hätte ich mal. Und jetzt bin ich ja auch schon wieder 10 Jahre älter. Wäre es vielleicht was geworden, hätte ich länger durchhalten müssen. Ne? Das sind ja auch Fragen, die einen belasten können.
Auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall alles Fragen, die einen belasten. Und ich finde, das, was du auch gesagt hast, ne, eben, es ist nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich finde es halt einfach nur schwierig, wie oft manche in die Selbstständigkeit starten. Und das bin ich tatsächlich zum Beispiel auch. Ich bin da auch ganz blauäugig rangegangen, habe gesagt, ich mache das jetzt. Weil ich dachte, okay, das ist genau der richtige Weg und die richtige Lösung. Und es ist auch so, dass ich das nicht bereue, dass das genau für den Moment der richtige Schritt war. Und die Selbstständigkeit gibt mir auch unheimlich viel, weil ich liebe es zu reisen und ich kann da wirklich auch frei sein und die Welt entdecken. Aber auf der anderen Seite muss ich mich halt immer wieder fragen, zu welchem Preis? Zu welchem Preis mache ich mich jetzt, sei es egal, ob es mental ist, aber in irgendeiner Form kaputt? Ist es das wert, diese Selbstständigkeit dann immer wieder am Laufen zu halten, obwohl ich merke, dass es vielleicht gar nicht mehr auch zu meinen Lebensumständen passt. Ne? Es kann ja sein, keine Ahnung, man will eine Familie gründen und braucht ein bisschen mehr Sicherheit und die Selbstständigkeit läuft doch noch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das sind ja immer wieder Dinge und Bedürfnisse, wo man ja immer gucken muss, okay, passt das, was ich gerade tue, noch zu mir, zu meinem Leben und zu meinen Bedürfnissen? Und ich finde, es ist halt so schade, weil halt diese Selbstständigkeit nach außen hin wie so eine Wunderpille angepriesen wird. Ne? Etwas, das dein Leben leichter macht und das ist so super, geh für deine Vision voran, für dein Thema. Das ist auch alles gut und schön und ich finde auch toll, dass sich Frauen selbstständig machen, weil es davon noch zu wenige gibt, das stimmt, aber ein bisschen realistisch das Ganze betrachten. Und deswegen finde ich persönlich, wie gesagt, das echt gut, dass du das auf deinem Wege gehst und so machst, wie es sich für dich gut anfühlt, auch wenn vielleicht da draußen andere sagen, mach das doch hauptberuflich.
Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich auch durch Instagram und die sozialen Medien in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus geraten, dass das Bild erweckt wird, selbstständig zu sein, Influencer-Dasein, Reisen und die Gehaltschecks kommen von alleine rein. Ich glaube tatsächlich, dass sich das so in den letzten 5 Jahren wahnsinnig verstärkt hat, dieses Bild. Oder auch so Network-Marketing. Ich bin jetzt im Network-Marketing, ich verdiene mir eine goldene Nase. Es war der beste Schritt meines Lebens. Wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir präsentiert bekommen, ja immer nur das Gute ist, ne? Auch wenn wir jetzt mittlerweile Hashtags haben wie mehr Realität auf Instagram etc. Nichtsdestotrotz setzen sich die wenigsten vor die Kameras und sagen, weiß ich nicht, ob ich mich nochmal selbstständig machen würde, ja? Oder ich habe jetzt 3 Monate nichts verdient. Ich warte gerade auf 3 große Kunden, die mich nicht bezahlen. Wahrscheinlich treffe ich mich mit denen vor Gericht. Diese Message bekommen wir alle zu wenig. Also es ist immer noch so ein Filter drüber gelegt. Wir wollen mehr die Frauen unterstützen, sich selbstständig zu machen, im Business mutig zu sein. Das ist die absolut richtige Message. Gleichzeitig, wie du selber sagst, sind da auch noch andere Rollen, die erfüllt werden wollen. Und ich glaube, es bewegt sich wahnsinnig viel, auch zum Thema unbezahlte Arbeit, die Frauen ja so nebenbei, ich sage das jetzt einfach mal ganz pauschal so, verrichten. Da gibt's ja nun wissenschaftliche Studien zu, das ist jetzt nicht so aus dem Bauch geplappert, dass es eben einfach mehr ist. Und da dann so einen Filter drüber zu legen und zu sagen, das ist alles easy, mach dich selbstständig und dein Leben wird gut und du wirst Herrin deiner Welt sein, das ist sehr einfach runtergebrochen.
Ja.
Und wie du selber gesagt hast, Realität mit berücksichtigen, was führe ich für ein Leben, welche Verantwortung trage ich für mich, vielleicht auch für meine Familie und die Personen drumherum und wie kann ich an das Thema rangehen, ohne mich selbst kaputt zu machen. Es wird immer schwere Phasen geben, hatten wir schon drüber gesprochen, aber eine realistische Erwartungshaltung tut uns, glaube ich, allen sehr, sehr gut und ist auch einem selbst gegenüber nur fair.
Ja, auf jeden Fall. Weil wir sind, ich finde, was das betrifft, damit uns selber eigentlich nicht fair. Wir sind eigentlich unfair gegenüber uns selbst. Und ich meine, ne, viele, die mir auch auf Instagram folgen, die wissen ja auch, dass ich versuche, eine offene Realität ein Stück weit rüberzubringen, was die Selbstständigkeit so alles mit sich bringt. Ich habe aber auch das Gefühl, die Leute wollen aber auch Social Media öffnen und nur die guten Sachen sehen, die guten Seiten und die schlechten Seiten so ein bisschen ausblenden, so nach dem Motto, nein, das ist nicht die Realität, das ist nicht so und der andere Coach, der hat doch gesagt, das funktioniert, wenn ich das und das mache, also will ich doch gar nicht sehen, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Und das ist es eben. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Es kann dir keiner eine Garantie für irgendetwas im Leben geben. Letztendlich kann dir auch keiner eine Garantie dafür geben, dass du in deinem Angestelltenjob für immer und ewig bleibst, weil da kannst du auch gekündigt werden, ne? Also, und das finde ich halt so schwierig. Das ist manches so fernab von der Realität, weil dieses Streben nach so viel, ich sag mal, finanziellem Erfolg, dass es ganz oft auch nur noch darum geht, sich die Menschheit gefühlt nur noch über das Geld definiert und dass sie sich die teuerste Handtasche und die schönsten Reisen buchen können und bezahlen können, aber vergessen, was da halt drumherum auch noch wichtig ist. Und das finde ich persönlich super schade und dafür versuche ich auch weiterhin zu kämpfen, dass da die Augen ein bisschen besser geöffnet werden, aber es macht es trotzdem schwer. Und das kann ich mir tatsächlich ja auch vorstellen, wenn man ein Buch über so ein sensibles Thema schreibt, dass das vielleicht ja auch nicht so easy ist oder beziehungsweise da auch jetzt nicht jeder schreit, okay, hier, das ist jetzt mein Thema, da will ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Ich meine, klar, Overthinking, das ist ein Thema, das betrifft uns alle, aber ich weiß ja nicht, hast du in dem Moment auch Erfahrungen damit gemacht, dass du das Gefühl hast, die Leute wollen möglichst von ihren Alltagsproblemen abgelenkt werden und wollen hauptsächlich nur das Positive der Welt sehen?
So und so. Also Witzigerweise die Personen, die das für sich schon definiert haben, dass sie viel grübeln, sich auch vielleicht viel Sorgen machen. Ja, also auch so dieses Thema Sorgen machen ist auch eins, was mich lange Zeit beschäftigt hat, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Und viele sind da ehrlich zu sich selbst und sagen, ja, ich habe damit ein Problem, das tut mir nicht gut. Oder ich sehe da, was sich anschleichen. Muss ja nicht immer gleich ein Problem sein, ja. Aber ja, manchmal sagt man ja, ich bin hier am Struggeln mit der einen oder anderen Sache, ich will mich damit jetzt mal auseinandersetzen. Es gibt die einen und dann gibt es natürlich diejenigen, die das für sich noch gar nicht so herauskristallisiert haben oder die dann sagen, ja, um abzuschalten, beschäftige ich mich ja jetzt nicht noch mit einem Buch zu dem Thema, dann lese ich doch lieber einen Roman oder gucke fern. Mag funktionieren, ist vielleicht auch eine Typsache. Da muss man wiederum, glaube ich, nur einfach ein bisschen Obacht, ja, ein bisschen aufmerksam sein, dass es nicht zur Verdrängung wird. Also sich mal was Gutes zu tun und die Themen, die einen beschäftigen, mal beiseite zu legen, mal wegzulegen, mal durchzuatmen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Themen zu verdrängen. Das holt einen irgendwann ein. Und da kann ich nur hoffen, dass jeder, der sich auch mit sich selber ein bisschen beschäftigt, diesen schmalen Grat erkennt und sagt, okay, jetzt nimmt's wirklich Überhand. Ich spiele hier Horrorfilme in meinem Kopf. Die will ich nicht mehr, die tun mir nicht gut. Und dann nützt es jetzt auch nichts, wenn ich das 500. Mal den Fernseher anmache. Ich muss mich dem Thema jetzt mal nähern. Und manchmal ist da ja auch Vorsorge besser als Nachsorge. Auch schon wieder so ein platter Spruch. Gerade wenn es so um unsere mentale Gesundheit geht, glaube ich, macht man viel gut, wenn man sich mal ein Sachbuch in die Hand nimmt und sich rechtzeitig mit gewissen Themen beschäftigt, ehe man an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, da muss ich jetzt richtig viel aufräumen. Das betrifft andere Bereiche genauso. Fitness, Ernährung, schlechte Gewohnheiten ablegen, ja. Also da tut man ja auch gut dran, wenn man sich an einem Punkt damit beschäftigt, wo man es noch eingefangen kriegt, ja. Und nicht 3 Schritte zu spät. Ja. Und das sehe ich halt bei der mentalen Gesundheit auch so. Aber ich lese auch nicht jeden Abend Sachbücher. Also ich nehme mir in Urlaub auch lieber den Roman mit und tauche mal komplett ab in andere Welten und lass mich da entführen. Und das verstehe ich genauso.
Darum geht's ja letztendlich auch gar nicht, ne? Es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich jeden Tag von früh bis abends nur mit sich beschäftigt. Hätte ich auch keinen Bock zu. Würde ich auch denken, nee, tut mir leid. Also Kopfschuss, hallo. Also sorry für den Sarkasmus, aber es ist ja letztendlich so, ne? Da wären wir ja auch nie fertig. Aber trotzdem, dein Wort in Gottes Ohr etwas präventiv zu tun, das ist aber bei den Menschen nicht drin, weil zumindest was das Thema mentale Gesundheit betrifft, ist das Thema Gesundheit, körperliche Fitness, ne, um gut auszusehen, weil das ist ja wieder die Außenwahrnehmung, oder eben das Thema erfolgreich sein, um mir gewisse Dinge leisten zu können. Das ist gefühlt das Goal von jedem, mit dem man sich unterhält. Aber niemand sagt von sich aus mal, ja, ich mache jetzt mal präventiv etwas für meine mentale Gesundheit. Natürlich lesen wir alle vielleicht viele Bücher in diesem Bereich, wenn, was sowas betrifft, aber inwieweit lesen wir es denn auch wirklich und verstehen das, was da drin steht? Oder ich kenne so viele auch, die solche Sachbücher in ihrem Schrank stehen haben, die zwar zu Thalia laufen und ihr Gewissen beruhigen und sagen, ah, ich habe mir jetzt wieder ein Buch gekauft für das Thema XY und jetzt geht es mir gleich viel besser, aber gelesen haben sie es nicht. Also darf jetzt niemand falsch verstehen, aber im Endeffekt ist das ja auch schon ein Schritt von Verantwortungsbewusstsein gegenüber einem selbst. Und das ist was, da könnte ich mich wirklich in Rage reden, weil ich das einfach super schade für die ganze Menschheit tatsächlich finde, dass immer nur etwas getan wird, wenn etwas zu spät ist. Das ist genauso, wenn man von manchen hört, die einen Unfall hatten, eine schlimme Krankheit hatten. Um Gottes Willen, ich wünsche das niemand. Aber ganz oft ist so, dass ein Schicksalsschlag oder etwas, was einem Schmerz verursacht, erst dazu führt, dass man mal darüber nachdenkt, ob das, was man gerade tut, einen wirklich glücklich macht, ob man happy ist mit dem, wie man das Leben führt. Das kann man ja auf ganz viele Lebensbereiche überstülpen. Und demzufolge finde ich super wichtig, dass du da auch sagst, hey, es wäre cool eigentlich, wenn doch jeder mal ein bisschen erstmal bei sich selbst anfängt und guckt, was könnte ich denn da für mich tun? Egal, um welches Thema es geht.
Ja, jeder hat eine andere Belastungsgrenze. Und wie ich ganz am Anfang unseres Gesprächs ja gesagt habe, gibt natürlich auch die, die total locker leicht durch die Welt gehen, gar nicht ihren Gedanken nachhängen oder die sagen so, ich sehe das jetzt so, damit ist das Thema für mich abgehakt und ich brauche jetzt auch nicht weiter darüber reden und darüber nachdenken muss ich jetzt auch nicht und dann ist das fein. Das ist wirklich Typsache. Aber bei denjenigen, die merken, dass da was im Argen liegen könnte oder dass sie einfach mit gewissen Prozessen sich nicht wohlfühlen, wäre es tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, schön, da sich irgendwie drüber zu informieren. Es muss jetzt kein Buch sein, man kann ja auch einen Podcast hören.
Ja, zum Beispiel.
Ja? Oder eine tolle, genau. Oder eine tolle Dokumentation gucken, während man sich die Fingernägel sonntags lackiert. Da ist auch jeder anders. Ich stimme dir absolut zu. Mentale Gesundheit ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Da tut sich ein bisschen was, gerade auch zu den Themen Depression etc. Da gab es ja einige Vorfälle, die es geschafft haben, aufgrund dieser Vorfälle schrecklicherweise, dass das Thema medienpräsent wurde und besprochen wurde in den Medien, so dass immer mehr Prominente auch angefangen haben, darüber zu reden. Und ja, manchmal braucht es in unserer Gesellschaft Ereignisse, Schicksalsschläge, Prominenz, um Themen transparent zu machen. Und dann habe ich das Gefühl, schwappt einiges nach und man merkt auch im kleinen Bereich, im Freundeskreis, in der Familie, die Themen kommen an, die werden langsam besprochen, die werden langsam bearbeitet. Also egal, um was es geht, ja, auch, auch Lebensmodelle, Ernährungsstile. Das sind ja alles Themen, die gerade wahnsinnig in Bewegung sind. Arbeitswelten, das Arbeiten von heute, das Arbeiten von morgen. Also vieles ist in Bewegung, vieles passiert nicht von heute auf morgen. Und ich habe versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, indem ich gesagt habe, es gibt einfach gewisse Themen, die möchte ich transparent machen, weil ich mir schon darüber Gedanken gemacht habe und vielleicht sind ja meine Gedanken schon eine kleine Lösung. Und dann braucht sich meine Nachbarin gegenüber die Gedanken nicht machen.
Ja, das stimmt, da hast du vollkommen recht. Und letztendlich ist das ja auch was Schönes, ne? Also, dass man seinen Beitrag dazu leisten möchte, dass es Menschen gut geht, in welcher Form auch immer. Und ich bin auch der Meinung, ne, ich will auch niemanden zwingen, ich will auch niemanden da überreden, weil letztendlich ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und wenn er die Entscheidung trifft, zu sagen, hey, nee, darüber will ich mir keine Gedanken machen, mit dem Thema will ich mich nicht beschäftigen, okay, dann ist das die eigene Entscheidung. Und dann muss man halt eben auch damit leben. Es war halt einfach nur so, dass ich zumindest in der Vergangenheit oder generell immer öfter auch damit konfrontiert wurde, zu sagen, na, hätte ich doch mal oder wäre gut gewesen, wenn ich dies und das mal getan hätte und so weiter. Und deswegen ist eben so das Thema generell überhaupt mal bei sich immer mal wieder einzuchecken, egal um welche Themen es geht. Gibt's denn etwas abschließend, liebe Vida, was du unseren Zuhörerinnen hier gerne noch mitgeben möchtest? Auch wenn es noch mal ein schönes, plattes Zitat ist. Also das, was du auch immer teilen möchtest. Du hast jetzt hier noch mal deine Bühne und kannst gerne noch mal ein paar Worte an die Zuhörerinnen richten.
Vielen Dank. Also erstmal hoffe ich, dass jeder deiner Zuhörerinnen hier weiterhin aktiv bleibt auf deinem Podcast und weiterhin hier mit dir eincheckt und eine gute Zeit hat. Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Themen, die hier besprochen werden. Und da wünsche ich dir natürlich auch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Ich finde das Thema super, super spannend. Wer Interesse hat an den Themen Selbstzweifel, Overthinking, wer gerne liest und irgendwie eine nette Strandlektüre braucht, dem sei mein Buch ans Herz gelegt, wärmstens empfohlen. Das tut keinem weh, das ist total easy geschrieben, easy reading. Und ich wünsche natürlich allen, dass sie ehrlich mit sich einchecken und ihren Weg finden in der Selbstständigkeit, mit den Fragen, die uns aber auch im Zusammenleben hier und jetzt beschäftigen, und dass niemand in Sorgen versinkt und in Grübelei, denn das sind tatsächlich Krafträuber, die führen nirgendwo hin. Und wenn es nicht die Lektüre eines Buches ist, dann vielleicht tatsächlich sich auch mal mit den Themen Meditation zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, irgendwie was, was jeder sich einfach mal angucken könnte, wenn es interessant ist. Das hat mir tatsächlich auch oft und in vielen Situationen schon weitergeholfen. Und Sport.
Ja.
Das ist ja auch ein Thema, das habe ich bei dir schon gesehen, dass du auf Instagram das gerne teilst, wenn du zwischendurch mal zur Fitnessrunde gehst. Das ist auch etwas, was ich noch gesagt haben möchte, dass das wahnsinnig wichtig ist, um den Kopf frei zu pusten und körperlich aktiv zu sein. Und das würde ich ja einfach nur noch mal so als runden Abschluss, damit wir irgendwie alle Themen miteinander besprochen haben, hier so stehen lassen wollen.
Ja, ich danke dir ganz sehr. Und ja, Sport hilft auf jeden Fall auch beim Gedanken durchpusten, aber eben auch dein Buch. Und ich durfte ja selber auch schon mal reinlesen. Und tatsächlich finde ich diese Alltagsgeschichten, ich erinnere mich, wie gesagt, an deine Reise nach New York und mit dem Hotdog und dem Senf. Aber ich will gar nicht zu viel spoilern. Demzufolge werde ich einfach mal dein Buch mit in den Shownotes verlinken. Also lest gern mal rein, schaut's euch an. Es ist auf jeden Fall auch ein No-Brainer-Preis für 15 Euro. Ja, genau, für 15 Euro ist dieses Buch schon deins. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich danke dir da ganz sehr, dass du uns hier ein bisschen mitgenommen hast, liebe Vida. Und ich hoffe, du konntest als Zuhörerin auch ganz viel für dich mitnehmen. Wir haben ja wirklich über ganz viele Themen gesprochen und sag hier an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an meine ganz, ganz tolle Gästin, liebe Vida. Und euch da draußen wünsche ich jetzt heute noch einen schönen Tag.